Danke, Bayerz, dass Sie heute nach Erding gekommen sind. Gestern waren Sie in Ottobrunn und ganz besonders darf ich natürlich Dietmar Dart begrüßen, der aus Frankfurt zugeschaltet ist, dort in der FAZ-Redaktion arbeitet, aber auch Autor ist von Sachbüchern, aber nicht nur. Und Herr Bayerz aus Münster angereist ist und dort den Lehrstuhl bzw. dort praktische Philosophie unterrichtet hat. Heute Karl Marx, wie gesagt, aus meiner Sicht ein immer noch sehr spannender Autor. Und wir warten eine Sekunde. Jetzt passt alles wunderbar. Bitte vielleicht für diejenigen, die sich gerade zugeschaltet haben, wir haben eine etwas technisch anspruchsvollere Variante heute, weil, wie gesagt, Herr Dart aus Frankfurt zugeschaltet ist und wir hier auch gleichzeitig eine Präsenzveranstaltung haben. Aber ich bin sicher, dass wir das sehr gut hinbekommen. Herr Bayerz, Sie haben das Wort, Sie dürfen beginnen und etwas uns über Marx zu erzählen. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank, Herr Lüdenbach, für die freundlichen Worte und Herrn Schulz natürlich auch für die Vorstellung und für die Einladung an uns beide. Ich freue mich sehr auf diese Diskussion und bin gespannt, wie das alles, auf welche Themen wir alle kommen werden. Wir haben uns nur ganz grob abgesprochen, aber ich bin zuversichtlich, dass es lebhaft werden wird. Wir haben vereinbart, dass ich einen kleinen Aufschlag mache, und zwar zu der Frage, was könnten denn eigentlich Gründe sein, weshalb man sich heute überhaupt noch mit Marx beschäftigt? Und ich möchte das ganz deskriptiv machen und noch gar nicht sagen, was die richtige Betrachtungsweise ist. Es gibt sicherlich mehrere richtige Betrachtungsweisen, aber ich glaube, die drei hauptsächlichen Perspektiven, unter denen man sich heute noch mit Marx beschäftigen kann, sind zum einen eine politische, zweitens eine historische und drittens eine theoretische Perspektive. Ich erläutere das ganz kurz. Eine politische Perspektive wäre die, dass jemand sagt, ich war schon immer gegen den Kapitalismus, das ist eine veraltete, reaktionäre oder wie auch immer abzulehnende Gesellschaftsformation. Und ich habe gehört, dass Karl Marx auch gegen den Kapitalismus war und dass man sich bei ihm sozusagen munitionieren kann, Argumente gegen den Kapitalismus finden kann. Und deswegen beschäftige ich mich mit ihm. Eine ganz andere Herangehensweise wäre die historische. Das wäre jemand, der sagt, ich interessiere mich für die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Und ich habe gehört, Karl Marx war da irgendwie wichtig und jetzt gucke ich mal nach, was denn dieser Einfluss von Marx auf die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts gewesen sein könnte. Wir dürfen nicht vergessen, dass bis vor historisch relativ kurzer Zeit, bis vor ungefähr 30 Jahren, ein Drittel der Erde von Regierungen dominiert wurde, die sich auf Marx berufen haben. Und auch heute noch gibt es ja eine Reihe von Ländern, die sich auf Marx, bei denen sich die Regierungen auf Marx berufen, und zwar auch nicht die unwichtigsten Länder, wenn man an China denkt. Die dritte Perspektive auf Marx könnte sein, dass man sagt, ich habe gehört, dass Marx ein wichtiger Theoretiker war, und jetzt schaue ich mir mal an, was ist denn eigentlich die Theorie, die er vertreten hat? Und da gibt es jetzt auch verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich mehr mit der Geschichtstheorie, mehr mit der Gesellschaftstheorie, mehr mit der Philosophie von Marx, mehr mit der Anthropologie von Marx beschäftigen. Und das alles ist interessant und wichtig und das könnte ein Gegenstand meiner Beschäftigung mit Marx sein. Das wären so aus meiner Sicht die drei wichtigsten Perspektiven, die man auf Marx haben kann. Es gibt sicherlich noch andere. Ich möchte auch nicht behaupten, dass diese drei Perspektiven auf irgendeine Weise exklusiv sind. Man kann die auch natürlich miteinander verbinden. Man kann sagen, mir ist die Geschichte wichtig, aber auch die Politik von Marx. Wie auch immer, es sind aber drei Gesichtspunkte, unter denen man sich mit Marx beschäftigen könnte, die, wie gesagt, nicht exklusiv sind, aber die doch hinlänglich verschieden sind. Vielleicht erstmal so weit, Herr Dart, für Sie ein Anknüpfungspunkt, um das nochmal zu kommentieren.
Ja, das Erste, wir machen, glaube ich, einen kurzen Techniktest. Können Sie mich im Saal verstehen? Herr Bayers. Okay. Ich würde mich dieser Dreiteilung sehr gerne anschließen, zumal sie von Marx sozusagen etwas mitnimmt. Nämlich die Theorie versteht sich ja selber historisch. Also historischer Materialismus, hat er gesagt. Das heißt, es ist kein Materialismus, der zum Beispiel sagt, wenn die Religion zu kritisieren wäre, die Gläubigen denken, das sei das Blut Jesu und das sei der Körper Jesu, aber als Materialist sehe ich nur, da ist eine Oblate und da ist Wein. Und das wäre eine Art von Materialismus, die sozusagen vormarxisch ist und die Marx auch kritisiert hat, zum Beispiel in den Thesen über Feuerbach. Ihr Buch heißt ja Interpretieren, um zu verändern. Nun gibt es diese Thesen über Feuerbach, wo Marx sich von einem deutschen Materialisten, Religionskritiker und so weiter absetzt. Und die berühmteste ist diese elfte, die sagt, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Jetzt kann man sich erst mal fragen, was ist daran eigentlich neu, wenn man bedenkt, dass schon vor Marx beispielsweise die ganze Philosophie der Aufklärung immense politische Folgen hatte und auch haben wollte. Also es ist ja in der Tat so, dass zum Beispiel das Menschenbild in der französischen Verfassung, in der revolutionären bürgerlichen Verfassung oder das Menschenbild bei Jefferson, das Menschenbild der Amerikaner, in ihrem neuen Staat, stark von Locke, von Rousseau, von auch Widersprüchen zwischen denen, Montesquieu und so weiter geprägt ist. Das waren also auch alles Philosophen, die interpretiert haben, die durchaus Veränderungen wollten und die dann auch genutzt wurden oder deren Texte genutzt wurden, um zu verändern. Das Neue an Marx scheint mir, wie Sie in Ihrem Buch vor allen Dingen in den Materialismusanalysen herausarbeiten, wenn man jetzt sagt, diese drei Teile von Marx, die Sie genannt haben, einen historischen, den man philologisch behandeln muss, einen politischen, der dann die Bewegungen betrifft, die sich auf ihn berufen haben oder auch gegen ihn die Welt verändern wollten, und dann einen im weitesten Sinne theoretischen oder man könnte auch sagen weltanschaulichen. Es gibt dieses Wort Marxismus, das Marx selber nicht geschätzt hätte. Er spricht, wie gesagt, von historischem oder auch dialektischem Materialismus. Und diese drei Teile sind meiner Ansicht nach dadurch verknüpft, schon von Revolutionen, also von veränderter Welt geprägte Zeit reinkommt. Die Französische Revolution war noch nicht so lange her. Die Vorstellung, dass man Gesellschaft auf der Grundlage oder unter die Bestimmung von Theorie setzen und neu bauen kann, lag sozusagen historisch in der Luft. Und das Interessante bei ihm ist nun, dass sein Menschenbild sagt, wenn wir jetzt John Locke nehmen oder die Aufklärungsphilosophen, die sagen zum Beispiel, Menschen sollen anderen Menschen nicht gehören, weil wenn ich etwas gemacht habe, kann mir das gehören, aber niemand, kein Mensch hat einen anderen Menschen gemacht. Der Mensch ist so und so, dann gibt es Begriffsbestimmungen. Dann wird zum Beispiel in diesem amerikanischen Dokument gesagt, we hold these truths to be self-evident. Wir halten diese Wahrheiten für sich selbst erklärend und offensichtlich. Alle Menschen sind gleich geschaffen. Das ist sozusagen die Art, wie Philosophie bis dahin gewirkt hat. Sie hat Begriffsbestimmungen hergestellt, sie hat Folgerungen entwickelt und so weiter. Marx geht jetzt hin und sagt, das Entscheidende ist das Kriterium der Praxis, wenn also zum Beispiel die Religionskritik sagt, es gibt die Oblate, es gibt den Wein und das andere sind nur Vorstellungen, die wir entlarven. Geht Marx weiter, als nur die Vorstellung zu entlarven und sagt zum Beispiel, die Religion, also was diese Leute da machen, was sie sich vorstellen und so weiter, das ist in einem ein Ausdruck ihrer Situation, er sagt des Elends, und ein Protest gegen das Elend. Das heißt, ihn interessieren nicht die Sachen, der Materialist alten Zuschnitts, der französische, der mechanische, der vordialektische, der vorhistorische Materialist, sagt, hinter den Vorstellungen stehen die Sachen. Marx interessiert sich für das Machen statt für die Sachen. Also was machen die Leute da eigentlich? Mhm. Die machen ihre Geschichte selbst, ihre Vorstellungen selbst, aber nicht voraussetzungslos, nicht aus freien Stücken. Und aus diesem Weltbild folgt dann in der Tat allerlei, das nicht unbedingt sagt, ich muss nur die Untersuchung der Stoffe, der materiellen Gegebenheiten im grobstofflichen, im gegenständlichen Sinn mir angucken, sondern zum Beispiel historische Dinge. Ich möchte schließen mit einem Gegenwartsbezug, den es da gibt. Allerlei neue politische, oder nicht neue, aber sozusagen in letzter Zeit besonders wirkmächtige politische Bewegungen, die nicht mehr marxistisch sind, sich aber links nennen oder links verstehen, zum Beispiel feministische Bewegungen, antirassistische Bewegungen, werden in Amerika zurzeit von der Rechten häufig kulturmarxistisch genannt. Da wird gesagt, ja, ihr seid wie die Klassenkämpfer früher mit eurem Verbieten und mit eurer Militanz, nur dass ihr andere Gruppen euch aussucht. Das ist einerseits Quatsch, weil der Unterschied schon sehr groß ist, ob ich sozusagen die Praxis, die Marx Klasse nennt, das Machen, das Marx Klasse nennt, aussuche oder andere Kriterien für Gruppen. Andererseits aber nicht nur Quatsch. Ich denke nämlich dabei daran, dass diese Leute, die gegen das, was sie heute kulturmarxistisch nennen, argumentieren, häufig sagen, das kommt von Antonio Gramsci. Gramsci war ein italienischer Marx-Leser und dann auch Marxist, der also aus dem Süden Italiens kam, wo es zu seiner Zeit dann hieß, als er noch nicht Marxist war, diese Leute da im Süden, die sind irgendwie minderwertig, die sind nicht fähig, eine moderne Industrie zu machen, das sind alles Verbrecher, da ist die Verbrechensstatistik so und so. Da wurden dann sogar Schädel vermessen und wurde gesagt, ja, das ist irgendwie Rasse oder so. Und Gramsci sagte, nein, ich gucke mir an, wie es historisch dazu gekommen ist, dass diese Gegend schlechter entwickelt ist, dass da mehr Unrecht herrscht, dass da mehr Elend herrscht. Und das ist eine Brücke zu, wenn wir jetzt an das letzte Jahr denken, Black Lives Matter, wo häufig gesagt wurde, die Tatsache, dass im Durchschnitt und statistisch schwarze Amerikanerinnen und Amerikaner sozusagen schlechtere Chancen haben, hat viel mit was Historischem zu tun. Die Rechte sagt dann, naja, die sind halt schwarz, das ist vielleicht bei der extremsten Rechten dann genetisch, die sind irgendwie minderwertig. Und dann schaut man sich aber, wenn man sozusagen dieses marxische Menschenbild hat, die Geschichte an. Und die ist dann so, dass eben immer, wenn African Americans, wenn Leute, die von den Sklaven abstammten, versucht haben, ökonomische Macht aufzubauen oder politische Macht aufzubauen, also die Bedingungen zu schaffen in diesem Sinne von Materialismus, in dem Sinne von Praxis, dass dann ganz harte Gegenschläge stattfanden. Also vor genau 100 Jahren gab es zum Beispiel in Tulsa in Oklahoma, da wird jetzt viel drüber geredet in Amerika, eine Black Wall Street, das war ein Businessviertel, ein Geschäftsviertel, wo sozusagen schwarze Reichtum bildeten. Und dann fand ein schreckliches Gemetzel statt von rechtsradikaler Seite, von rassistischer Seite und hat das alles in Schutt und Asche gelegt und zerstört. Oder in einer Stadt, die ich sehr mag, in Wilmington, North Carolina, das erste Mal 1898, dass Schwarze in diese Stadtmacht reingewählt wurden, gab es sofort Lynchen, gab es sofort Horror. Das heißt, die unterschiedliche Stellung von Menschen und die Kämpfe von Menschen werden, wenn man dieses Welt- und Geschichts- und Widerspruchsgeschichtsbild hat, das Marx hat, also dialektisch heißt ja, dieser Materialismus schaut sich die Widersprüche an und historisch heißt, er schaut sich die Entwicklung an. Wenn man dieses marxische Menschenbild hat, dann erklärt man soziales Unrecht, soziale Kämpfe, soziale Konflikte aus der Praxis, aus dem Erbe der Praxis und kann es dann in die Zukunft denken und will dann verändern. Und das ist meiner Meinung nach der Unterschied zu einer älteren Philosophie, die einfach ein Menschenbild begriffsbestimmt macht oder naturwissenschaftlich orientiert macht, aber nicht sozusagen das Eigengewicht von Geschichte für voll nimmt an dieser Stelle. Sie schreiben in Ihrem Buch von einer Ontologie an der Stelle, also von der Besonderheit dieses Materialismus. Und ja, das ist philosophisch und es ist politisch und es ist historisch. Das heißt, es ist meiner Meinung nach ein Teil der Verknüpfung dieser drei Sachen, die Sie genannt haben. Das war es erstmal.
Ja, das, dem kann ich alles nur zustimmen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auf diesen Unterschied nochmal zu sprechen kommen, was Materialismus eigentlich heißt. Marx hat sich ja sehr programmatisch zum Materialismus bekannt. Und das ist natürlich ein interpretationsfähiger Begriff und interpretationsbedürftiger Begriff. Was hat er damit gemeint? Ich glaube, es ist ganz wichtig und man muss sich das immer wieder vor Augen führen, dass der Begriff Materialismus auf zwei verschiedene Weisen benutzt wird. Das eine ist Materialismus als eine Werthaltung. Wenn wir von Menschen sagen, sie sind materialistisch eingestellt, dann meinen wir ja, dass sie nur an materiellen Dingen Interesse haben. Ja, an Geld zum Beispiel, vor allen Dingen. Und Engels hat mal sehr schön gesagt, Für den Spießer ist Materialismus nichts anderes als Fressen, Saufen und Huren und Börsenspekulationen. Also genau die Laster, die er öffentlich, also der Spießer öffentlich verdammt und verurteilt, aber heimlich sozusagen selbst betreibt. Das ist natürlich nicht hier gemeint mit Materialismus, sondern Materialismus ist hier als philosophische Konzeption gemeint und ist gerichtet gegen idealistische Konzeptionen, die zu Marxens Zeiten und ich denke im Wesentlichen auch noch heute die Diskussion in der Philosophie und nicht nur in der Philosophie bestimmen. Und Marx knüpft an eine lange Tradition materialistischen Denkens an, aber wie Herr Dath richtig gesagt hat, er grenzt sich von dem, wie Marx sagt, bisherigen Materialismus, also von dem alten Materialismus auch sehr scharf ab. Und der entscheidende Punkt, an dem er sich abgrenzt, ist genau der Punkt, den Herr Dath erwähnt hat, nämlich Materialismus nicht mehr zu verstehen als die Hinwendung zu den Sachen, sondern zum Handeln der Menschen. Der Mensch ist in erster Linie für Marx ein handelndes Wesen, das heißt ein Wesen, das seinen Lebensunterhalt produziert und dabei nicht nur einfach Dinge herstellt, sondern in die Dinge auch sein eigenes Wesen hineinlegt und sich selbst entwickelt. Also indem der Mensch beispielsweise seine Technik entwickelt, entwickelt er auch seine eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Und das ist der Kern, von dem Marx ausgeht und wo er sagt, das ist sozusagen der anthropologische Fokus meiner Theorie, aber gleichzeitig auch der gesellschaftstheoretische Fokus. Es kommt auf das in der Gesellschaftstheorie darauf an, in erster Linie zu gucken, was die Menschen tun, wie sie handeln. Und zwar jetzt nicht nur individuell hier und da, was sie sozusagen in ihrer Freizeit tun, ob sie da Fußball gucken oder Karl Marx lesen beispielsweise, sondern was sie in ihren gesellschaftlichen Rollen tun, wie sie da handeln, wie sie in Institutionen handeln, in der Produktion handeln. Und das ist der entscheidende Hebel, an dem wir in der Gesellschaftstheorie anzusetzen haben, letztendlich auch in dem wir in der Politik anzusetzen haben. Und dieses Handeln hat jetzt verschiedene Aspekte. Es ist einerseits das Handeln im Hinblick auf die Natur, wenn wir die Natur verändern, aber damit gleichzeitig stellen wir immer auch Beziehungen zu anderen Menschen her. Marx hat diese Beziehungen, die wir in der Produktion eingehen, als die Produktionsverhältnisse bezeichnet. Und die sind die entscheidende Basis, kennen alle diese Basis-Überbau-Unterscheidung bei Marx, die Produktionsverhältnisse, die Verhältnisse, die die Menschen in der Produktion eingehen, sind entscheidend für die Produktionsverhältnisse und sie konstituieren die gesamte Gesellschaft. Also es ist der Fokus weg von den Sachen hin auf das Tun der Menschen. Insofern ist der marxische Materialismus ein praxisbezogener. Und das ist zunächst mal deskriptiv gemeint, analytisch gemeint. Es ist sozusagen, man muss sich anschauen, wie die Menschen handeln. Aber es ist dann natürlich auch politisch gemeint. Die Gesellschaft wird nicht durch Gedanken geändert. Marx war ja an der Veränderung sehr interessiert, sondern sie wird durch Handeln verändert. Und dieses Handeln der Menschen, das muss eben in die richtige Richtung gelenkt werden. Und deswegen, die Philosophie hat bisher das Leben nur interpretiert. Jetzt muss sie die Welt nur interpretiert. Jetzt muss sie sozusagen zum Handeln übergehen. Und das ist gemeint, aus meiner Sicht ganz wichtig für Marx in zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite muss die Philosophie analytisch ihren Ausgangspunkt vom Handeln nehmen, aber gleichzeitig muss das Handeln, jetzt ist das politische Handeln gemeint, der Menschen auch durch Philosophie durchdrungen werden. Das wird oft vergessen. Es wird nur gesagt, so getan, als Marx hat irgendwie Praxisrelevanz gepredigt. Nein, es geht darum, gewissermaßen die gesellschaftliche, die politische Praxis, die Veränderung, die revolutionäre Praxis des Menschen mit Theorie zu durchdringen.
Ja, Sie haben etwas sehr Mutiges gesagt, so im Vorbeigehen, in einem Nebensatz, nämlich idealistische Konzepte, also damals die große deutsche idealistische Philosophie, die dann subjektiven, objektiven und schließlich bei Hegel absoluten Idealismus kennt, dass die auch heute noch vorherrschen. Das haben Sie so in einem Nebensatz erwähnt. In der Tat gibt es ja andere Praxisphilosophien, zum Beispiel den Pragmatismus oder den Konstruktivismus, den sozialen Konstruktivismus, die man von Marx aus idealistisch nennen kann, weil sie zum Beispiel sagen, wir machen die ganze Realität überhaupt selber. Also dann gibt es diese berühmten Geschichten, da wird einem ein Würfel gezeigt, wo der linke Teil vorne und der rechte hinten sein kann, aber wenn man anders drauf guckt, ist wieder anders. Und dann sagen die, oh, die ganze Realität wird von Menschen gemacht, von dem, was sie wahrnehmen, von dem, wie sie miteinander drüber reden. Da hatte Marx definitiv ein Problem damit, dass man die Tätigkeit sozusagen für etwas Gottgleiches auf der Ebene hält, als ein Programm der Sozialdemokratie gesagt hat, die Arbeit ist die Quelle allen Reichtums. Hat er widersprochen, hat gesagt, nein, die Natur natürlich. Also diese menschliche Tätigkeit ist in einem Stoffwechsel mit der Natur. Gleichzeitig geht er noch weiter als viele Pragmatisten, indem er sagt, die Menschen oder wie er sagt, die Individuen machen einander. Wie ist das gemeint? Das klingt metaphysisch, das klingt nach magischem Denken. Es ist ganz praktisch gemeint. Zum Beispiel, Sie haben gesagt, Produktionsverhältnisse. Ich habe eine kaputte Schulter und ein kaputtes Genick und konnte deshalb nicht nach Erding fahren, weil wenn ich im Auto oder im Zug gesessen wäre, dann wäre ich am Montag spätestens eine Skulptur gewesen, die man irgendwo auf den Tisch stellen kann, so gekrümmt. Aber die technischen Mittel und das soziale Arrangement, das wir dann in Absprache miteinander sozusagen hergestellt haben und bereitgestellt haben, macht mich jetzt an diesem Abend, stellt mich sozusagen hier rein. Also, dass ich als Individuum jetzt irgendwas machen kann, dafür brauche ich eine gesellschaftliche Situation, in der das technisch, Stand der Produktivkräfte, unsere Verabredung und so weiter, eine Sphäre, eine Volkshochschule, die verschiedenen Institutionen, in denen das alles gegeben ist sozusagen. Das heißt, es ist sehr gefährlich zu glauben, dass Marx sozusagen ein Voluntarist gewesen wäre, der jetzt gesagt hätte, mit aufrechtem Mut die ganze Welt zu verändern, kann man sich hinwegsetzen über natürliche oder gesellschaftliche vorgefundene Bedingungen. Ich möchte noch eine Sache sagen zu der politischen Geschichte, also der politischen Historie dieser Angelegenheit. Es ist sehr interessant, dass es sozusagen einen Widerwillen gegen den philosophischen Marx immer gegeben hat in den Warschauer Vertragsstaaten, also in der Sowjetunion und anderen, im Sinne von, man hat fast das Gefühl, selbst der politische Marx ist irgendwie erledigt irgendwann. Und es wird nur noch der Marx gesehen, der sozusagen empfiehlt, entwickelt die Produktivkräfte und macht dann die maximale Bildung und so weiter. Den gab es natürlich. Es gibt eine Adresse der Internationalen Arbeiterassoziation, die er maßgeblich mitgeschrieben hat, 1866, wo er sagt, jedes Kind, jeder Mensch braucht eine polytechnische Ausbildung, um teilzunehmen, nicht nur an Wirtschaft, sondern auch an der Demokratie, am gemeinen Leben, was unmittelbar einleuchtet, weil zum Beispiel, wenn man sagt, eine Gesellschaft entscheidet sich, Krieg zu führen oder nicht, dann können Leute nicht mitentscheiden, die nicht wissen, was eine Atomrakete ist. Wenn gesagt wird, die und die Maßnahmen wegen einer Pandemie sind nötig, wenn Leute nicht wissen, was ein Virus ist oder wie das ansteckend ist, dann können sie sozusagen nicht mitentscheiden. Das heißt, hier hat Marx wieder die Praxis, die materielle Voraussetzung, dass die Leute mitentscheiden können, weil sie es wissen, in den Mittelpunkt gestellt. Und es gibt so eine Geschichte in den sozialistischen Staaten, dass man sagt, dieses Ding hat immer mehr Übergewicht gekriegt. Es gibt eine schöne Geschichte von Lenin, der sich 1921 beschwert in einem Text über die Arbeit der Bildungskommissare, dass ein Druckfehler in einem wichtigen Text stand, wo gefordert wurde, mehr polytechnische Bildung und da stand drin mehr politische Bildung, weil irgendjemand das versaut hat. Und Lenin sagte, nein, wichtiger ist, dass die Leute alphabetisiert werden, dass die Leute lesen und schreiben können, dass sie rechnen können. Und es gibt eine parallele Geschichte, so eine Anekdote von Deng Xiaoping, der gesagt haben soll nach der Kulturrevolution irgendwann, holt mir die 5 besten Ingenieure und die 5 besten Naturwissenschaftler und die Bauern zu einer Konferenz, die ist ganz kurz. Zuerst sagen mir die Technikerinnen und Techniker, was das Land braucht. Getreideveredelung, Staudämme. Und dann möchte ich von den Marxismusprofessoren hören, warum das Marxismus ist, was die gerade gesagt haben. Das heißt, es gab so einen technokratischen Zug und gibt die noch in diesen Gesellschaften. Aber hier, glaube ich, muss man eins sehen, bevor man das verspottet. Hans-Heinz Holz, ein Marxist, von dem ich viel gelernt habe und der nicht im Verdacht steht, sozusagen Revisionist zu sein oder von Marx abzugehen, hat mal gesagt, die Vernachlässigung des Philosophischen, des Menschenbilds, der Bildung zu mehr Mündigkeit auf dieser Grundlage des Menschenbilds bei Marx, hat einen wesentlichen Anteil gehabt an der Verlotterung und am Niedergang der Sowjetunion und dieser Staaten. Das heißt, ein treuer Kommunist sagt, ihr habt es nicht philosophisch genug verstanden, ihr habt es nur noch auf diese Technik, Verwaltung und so weiter Ebene gestellt. Das wäre die kritische Sicht. Die andere Sicht darauf ist aber, wenn man jetzt zum Beispiel Leute aus China hat, die Leute aus Amerika treffen, eine Delegation aus dem jetzigen China trifft eine Delegation aus den USA, dann kann man sehr deutlich sehen, wie diese zwei verschiedenen Menschenbilder politische Spannungen erzeugen. Insofern nämlich die Westdelegation jetzt gesagt hat, was ist bei euch mit Meinungsfreiheit, Überwachung, Menschenrechte? Ihr habt diese sozusagen aus unserem bürgerlichen, universalistischen Menschenbild folgenden Rechte. Der Mensch ist ein Wesen, das gleich geschaffen diese Rechte haben muss. Das habt ihr nicht. Und dann hat die chinesische Delegation gesagt, und bei euch sind so viele Arme. Es gibt keine Arbeitsgarantie, es gibt keine Wohnungsgarantie, es gibt dieses Elend, es gibt diese Geschichten, die man durch Black Lives Matter plötzlich gesehen hat. Das heißt, es gibt sozusagen zwischen westlichem und östlichem Menschenrechtsdenken auf der Basis auch von, was ist das Erbe von Marx und der Aufklärung, an der Stelle wichtige Unterschiede, die meiner Meinung nach, da sind wir wieder bei Ihrem zweiten Punkt, historische Gründe haben, weil der Zeitpunkt, zu dem diese Staaten, von denen Sie sagen, die berufen sich auf Marx, entstanden sind, einer war, wo diese Staaten unfassbar weit zurück waren, ökonomisch, Kriege, halbbäuerlich, feudal und so weiter. Das heißt sozusagen, diese beiden verschiedenen Richtungen von Marx-Erbe, wenn man im Westen die kritische Theorie hat, Adorno und so, die sagen, die Technik, die Menschen werden immer mehr verwaltet, Entfremdung wächst und so, während dann sozusagen östlicher Marxismus sagt, das Beste ist überhaupt die Technik, das hat sozusagen damit zu tun, wo diese Gesellschaften sind. Das heißt, das Lustige ist, das war dann meine Behauptung, die Art, wie Marx gelesen wird, verhält sich genau so, wie Marx sagt, dass Ideen überhaupt gelesen werden, nämlich entsprechend der gesellschaftlichen Situation. Es wird ein ganz anderer Marx gelesen in einer bürgerlichen Gesellschaft als in einer, die irgendwie aus dem Feudalismus jetzt sagt, wir machen Sozialismus und auf einmal gibt es da Huawei und Milliardäre und so weiter. Und eine wesentliche Aufgabe, finde ich, wenn man sagt, was bleibt von Marx, wäre sich das anzugucken, was ist mit Marx passiert und wo ist das sozusagen ein Färbemittel für Probleme, die wir jetzt haben und die wir klarer sehen können, wenn wir dieses Menschenbild sozusagen als eine Heuristik, als einen Leseansatz für die Welt übernehmen oder zumindest ernst nehmen, das in diesem Materialismuskonzept steckt. Danke.
Ja, ich kann da anknüpfen und das vielleicht noch ein bisschen diesen Gedanken weitertreiben. Dieses Verhältnis von Marx zum Marxismus ist natürlich ein ganz interessantes und ein weites Feld. Beim Schreiben des Buches ist mir das auch nochmal aufgefallen, als ich bestimmte Schriften aus der marxistischen Tradition gelesen habe, wie oberflächlich Marx gelesen wurde und behandelt wurde in den sozialistischen Ländern, aber nicht nur da. Und das Auffällige ist doch für mich gewesen, dass auf eine ganz merkwürdige Art und Weise die Kritiker des Marxismus und die Freunde des Marxismus oder Anhänger des Marxismus gleichermaßen oberflächliche Lektüre von Marx produziert haben. Was Sie gesagt haben, jetzt das Fehlen einer genuinen und zu einer kreativen philosophischen Marx-Betrachtung, das ist in der Tat ein auffälliges Merkmal. Ich möchte sagen, mit einigen wenigen Ausnahmen, man soll auch nicht überziehen, nicht pauschalisieren, aber mit einigen wenigen Ausnahmen ein generelles Charakteristikum der Marx-Beschäftigung, sowohl auf der Seite der Freunde, der Marx-Freunde, wie auf der Seite der Marx-Feinde. Und das hat natürlich nicht nur den Grund, dass diese Leute nicht in der Lage waren, Marx richtig zu lesen, dass sie zu dumm waren, sondern es hat natürlich auch was mit den objektiven Bedingungen zu tun. Es ist immer eine Tatsache, dass der Marxismus, ich sage jetzt nicht der Marx, sondern der Marxismus in Ländern vorläufig gesiegt hat, wie wir heute wissen, die eben nicht zu den avanciertesten Ländern gehörten, die eher rückständig waren. Und das hat natürlich auch die Marx-Lektüre sehr stark geprägt. Man hat in diesen Ländern das Gefühl gehabt, dass es in erster Linie darauf ankommt, mit dem Westen, den Westen aufzuholen in der Technik. Und man hat zu wenig berücksichtigt, dass für Marx die Produktivkräfte, das ist ja der Terminus technicus, den Marx dafür geprägt hat, die Produktivkräfte nicht einfach nur in Technik und Wissenschaft bestehen, sondern dass sie in den Fähigkeiten der Menschen bestehen, also in der Art und Weise, wie Menschen mit der Technik umgehen und umgehen können und umzugehen gelernt haben. Deswegen hat Lenin, der das so ein bisschen geahnt hat, ein bisschen aber nur, auch auf dieser polytechnischen Erziehung so beharrt, weil ihm klar war, Technik ist gut und schön, ohne Technik kommen wir nicht aus, aber die Technik braucht Leute, die mit der Technik auch vernünftig, kreativ und kritisch umgehen können. Das ist massiv vernachlässigt worden. Und wenn wir heute sehen, in unseren Ländern im Westen, ist das natürlich genau das Problem. Das Internet ist ein wunderbares, extrem produktives Instrument, aber viele Leute können eben nicht vernünftig damit umgehen. Das heißt, das Problem, die Menschen zu befähigen, sich diese Technik anzueignen, und zwar nicht unkritisch anzueignen, sondern kritisch anzueignen, ist bis heute ein Problem gewesen. Einen Punkt möchte ich noch hinzufügen, der auf das eingeht, was Sie am Anfang gesagt haben. Ich denke, dass ein ganz wichtiger Punkt darin besteht, dass ich hatte davon gesprochen, dass Marx sehr stark auf das Handeln der Menschen, auf die Praxis eingeht und die zum Zentrum seiner Theorie gemacht hat. Und Sie haben das ein bisschen korrigiert, zu Recht korrigiert, dass das natürlich nicht so verstanden werden darf, dass der Mensch praktisch das machen kann, was er will, sondern dass er immer an Bedingungen geknüpft ist. Und das gilt nicht nur in der Technik, im Umgang mit der Natur, sondern das gilt natürlich auch in der Politik. Marx hat sich schon in seiner Jugend mit Strömungen auseinandergesetzt, denen er zunächst mal selbst angehangen hatte. Er hat also da ein Stück Selbstkritik geübt, die geglaubt haben, dass man sozusagen, wenn man nur die richtigen Ideen hat, die auch unmittelbar realisieren könnte. Und was er dem gegenüber betont, ist, dass Politik, erfolgreiche Politik, natürlich immer unter konkreten materiellen, aber auch ideellen, aber er hat besonders auf die materiellen Bedingungen abgehoben, stattfindet. Und dass erfolgreiche Politik diese materiellen Bedingungen auch in Rechnung stellen muss. Und was wir heute sehen in Teilen der aktuellen Debatten, auf die Sie auch kurz eingegangen sind, ist, dass das vergessen wird. Man glaubt, um an aktuelle Diskussionen anzuknüpfen, dass wenn man das Gender-Sternchen einsetzt, ja, man die Emanzipation der Frau schon realisiert hat, oder dass wenn man den Begriffe wie Neger oder so ausmerzt, dass dann schon der Rassismus beseitigt sei. Also diese Sprachpolitik, die heute betrieben wird und die weitgehend doch ein Ersatz für eine wirkliche Veränderungspolitik ist, die sind ein Beispiel dafür, für die Tendenz in der Diskussion, die Marx schon zu seiner Zeit kritisiert hat und wo man von Marx heute lernen könnte. Also gut, das solche Veränderungen im, wie Marx gesagt hätte, im Überbau, können vielleicht der Anfang sein, aber um wirklich was zu verändern an den Verhältnissen, brauchen wir noch ein ganzes Stück mehr und wir brauchen eine Veränderung von Strukturen und nicht nur eine Veränderung von dieser oder jener Semantik.
Ich würde zustimmen mit ein paar Einschränkungen oder mit ein paar Fragen fast. Es wäre aber dann auch, glaube ich, mein letzter Beitrag, weil ich vorschlagen würde, dass wir gucken, was dann für Fragen da sind. In der Tat ist es so, dass eine Verwechslung von notwendigen und hinreichenden Schritten bei Politik die Leute oft ins Stolpern bringt. Also in der Tat, die Wörter anders zu gebrauchen, ist keine Lösung, aber es gehört natürlich trotzdem auch dazu. Also Marx hat zunächst Texte geschrieben, er hat nicht zunächst gestreikt, weil es keinen interessiert hätte, wenn einer allein streikt. Also eine Begriffsarbeit muss geleistet werden und wir haben zum Beispiel im Westen keinerlei Grund für eine Arroganz, die sagt, ja, die Sowjetunion oder die Chinesen sozusagen verstehen noch ein paar Begriffe nicht, die wir verstehen, sondern es ist ja tatsächlich so, Lenin wollte nicht nur eine polytechnische Ausbildung, sondern er hat ja zum Beispiel auch gesagt, wir müssen das ganze Land elektrifizieren, weil anders diese Demokratie auch nicht funktionieren kann. Vorher kommt kein Sozialismus, vorher kommt kein Kommunismus. Und die beiden Gründe waren, genau wie Sie gesagt haben, die äußeren Bedingungen, dass sozusagen die Philosophie ein bisschen verkommt und man dauernd dieses Aufholrennen hat, liegt an zwei Sachen. Erstens müssen die Leute, die diese mühsame Arbeit machen, eine Gesellschaft umzubauen, irgendwie loyal gehalten werden. Wenn du ihnen gar nichts bietest, sondern immer nur sagst, nochmal 50 Jahre rackern, dann ist das Paradies da. Also muss sozusagen Aufholjagd, was Wohlstand angeht, muss sowieso gemacht werden. Und das Zweite ist, wenn du ein Ausland hast, das keineswegs ganz glücklich ist mit einem Sozialismus und sei ja noch so arm, sehr schnell gab es ja eine Reaktion darauf, dann musst du sozusagen auch rüsten und musst sozusagen eine Wirtschaftskraft haben, die dem widerstehen kann, wenn die angreifen. Das heißt, die waren einfach in der Klemme, weil es nicht so gekommen war, wie Marx sich das gewünscht und es ja auch behauptet hat eine Zeit lang, dass in den entwickelsten Ländern zuerst diese Sache passieren würde. Das war ja einfach nicht so. Das Zweite ist, ich würde gerade Ihren Gedanken nochmal aufnehmen, dass sozusagen geistige Veränderungen allein nichts bringen, semantische Veränderungen nichts bringen bei dem Internet. Man könnte noch mehr Beispiele nennen, die Atomenergie, also wissenschaftliche Sprünge sozusagen, das Fernsehen. Immer wieder wird gesagt, jetzt müssen die Menschen weniger arbeiten. Oder als das Kabelfernsehen kam, wir erinnern uns beide noch, hieß es, in jeder Stadt, Schwarz Schilling, der Postminister, hat es damals erzählt, kann jetzt demokratisches Fernsehen gemacht werden. Und stattdessen kamen RTL Plus und irgendwelche Shows mit nackten Gameshows und so. Und genauso das Internet, es ist ja so demokratisch, nicht nur können die Leute damit nicht umgehen, sondern wenn es Konzerne gibt wie Facebook, wenn es Konzerne gibt wie Twitter und so weiter, die gezielt diese Software in eine Richtung treiben, wo sozusagen die Sucht nach Schwachsinn und nach Bestätigung und nach Klickzahlen und so weiter das Ding treibt, weil damit Geld verdient wird, weil damit Daten erarbeitet werden von den Leuten, die dann wiederum Werbearbeit ersetzen und wieder Geld scheffeln, dann kann sozusagen auch der längste und beste Vortrag über verantwortliche Medienkompetenz daran erstmal nichts ändern. Und genauso würde eben Marx sagen, habt gute Ideen, aber wenn man sagt, hier ziehe ich die rote Linie und dann sozusagen keine Mittel hat, dann sind es einfach nur schöne Gesten. Und das gilt für wirklich fast alle gesellschaftlichen Probleme, die ich mir vorstellen kann. Das war's von mir.
Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt die Frage.